Guten Morgen. Schön. Okay. Also, wir beginnen. Tanja, wenn es geht, weißt du, bloß, dass Leute so ein bisschen mitlesen, wenn ich mich verhasple, damit sie wissen, was da steht. Also, muss auch aufpassen, vielleicht wechsle ich die Bibelstellen ab und zu. Okay. Heiliger Geist, wir danken dir, dass dein Wille geschieht heute Morgen. Und Jesus, wir vertrauen dir, weil ohne die können wir gar nichts tun. Wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen, dass du bei uns bist. Dass du in unsere Herzen rein siehst, was du reinsehen willst. Danke, Herr. In Jesu Namen. Das Volk Israel wurde von Gott befreit aus dem Land Ägypten. Und das haben sie gar nicht verstanden irgendwie. Die haben gedacht, uns geht's ja gut, ist ja alles ganz toll hier, dass sie verknechtet waren und dass sie irgendwie unterdrückt waren, das haben sie dann mit der Zeit gar nicht mehr gemerkt. Ihnen war wichtig, wir haben was zu essen, wir haben was zu anziehen und sonst funktioniert es ja auch ganz gut. Und Gott hat dann aber bestimmt, sie sollen in Freiheit leben. Und vor allem, Gott wollte ihr Gott sein und er wollte sie rausführen aus dieser Gefangenschaft. Und hat alle möglichen Wunder dann getan, um die da rauszukriegen. Die Geschichte, die kennt ihr ja vom Religionsunterricht in der Schule und hier ist auch schon öfters erwähnt worden. Und Gott hat dann von diesem Zeitpunkt einen Plan oder schon vorher einen Plan für sie gehabt. Er hat einen Plan für sie gehabt, dass er sie versorgt, dass wenn Schwierigkeiten in ihr Leben kommen, dass dann immer eine Lösung da ist. Es hat schon begonnen beim Auszug, als das Rote Meer dann teilt worden ist und die durchgingen und der Feind dann auch besiegt worden ist. Er hat immer schon im Voraus einen Plan gehabt. Er hat Absichten gehabt mit ihnen und er hat auch Absichten gehabt mit ihrer Kleidung in der Wüste. Er hat Absichten gehabt mit ihrer Ernährung in der Wüste. Gell? Er wollte, dass sie einfach das annehmen und das einfach mit ihm zusammen machen, weißt? Er wollte sie in jeglicher Hinsicht, in allem, was da geschieht und was auf sie zukommt, was für Feinde irgendwann auf sie zukommen und sie bekämpfen. Er wollte immer für sie da sein und dass sie auf ihn hören und dann einfach auch ihm gegenüber gehorsam sind, auf dass sein Wille geschieht, auf dass die Feinde besiegt werden, auf dass sie versorgt sind und. Ja. Und den Plan hat er gehabt und da möchten wir jetzt einsteigen, weil da regt sich dann Gott in einer gewissen Weise auf und er sagt, ich bin zornig worden. Eigentlich habe ich für mein Volk eine Ruhe vorgesehen gehabt. Und zwar eine Ruhe, dass sie sich nicht um alles kümmern müssen. Dass sie nicht alle möglichen Dinge unternehmen müssen, dass sie versorgt sind oder dass sie Kämpfe gewinnen, sondern ich will sie in eine Ruhe reinbringen, auf dass sie lernen, von mir zu nehmen in der Gewissheit, weil sie sollen wissen, ich bin immer da. Oh, ich brauche was zu trinken. Kann ich mal was zu trinken haben? Ich darf ohne Maske eigentlich gar nicht. Ich halt Luft an. Dankeschön. Er wollte sie einfach in die Ruhe reinbringen, dass sie sagen, okay, alles, aber auch alles, unsere Siege, unsere Versorgung, die kommt von Gott. Die kommt von dem, der uns rausgeführt hat und der uns in die Wüste geführt hat. Meine Wüste ist ja kein fruchtbarer Ort, gell? Also von daher waren sie schon fürchterlich auf Gott angewiesen. Ja. Aber ihr wisst ja, was dann geschehen ist. Ja. Sie haben sich dann im Endeffekt zurückgesehnt nach den fetten Fleischtöpfen in Ägypten. Sie haben sich zurückgesehnt, die angebliche Sicherheit, die sie in Ägypten gehabt haben. Haben gar nicht mehr bedacht, dass sie verknechtet waren, dass sie geschlagen worden sind, dass sie alle möglichen Ziegel haben brennen müssen für die Bauwerke der Ägypter und so weiter. Und an das haben sie nicht gedacht. Und sie haben eigentlich dann die Versorgung Gottes und die Ruhe, die Gott ihnen verschaffen wollte, die haben sie dann nicht angenommen. Und da setzt die Geschichte an. Und im Vers Hebräer 3, Vers 7, unsere Brille aufsetzen. Hebräer 3, Vers 7 heißt es: Aber was auch immer mir Gewinn war, ach was, ich bin ja schon wieder woanders. Guck, ich hab's gewusst, ich sollte eigentlich da vorne mitlesen. Ich hab's gewusst. Und damit ihr da richtig seid und mir dann wirklich auch sagen könnt: Na, aber du bist falsch. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und genau das ist damals passiert. Die haben immer Gottes Stimme gehört, aber irgendwie war ihr Herz hart. Sie wollten immer was anderes. Sie wollten nie das, was Gott für sie vorgesehen hat. Und dann haben sie rebelliert. Dann haben sie sich aufgelehnt gegen Gott. Sie haben irgendwann mal an irgendeinem Punkt dann sich sogar einen Götzen gemacht aus Gold und haben ihn anbetet, bloß weil der Mose ein bisschen länger auf dem Berg oben war. Na? So sind wir nicht, ich weiß. Wir suchen uns dann keine anderen Lösungen, wenn wir gerade mal meinen, Gott ist nicht da. Nö, machen wir nicht, Gott sei Dank. Ha? Okay, ich lese weiter. Verhärtet eure Herzen nicht wie in der Bitterung. Und da ist die Rede von diesem Auszug. An dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versucht hatten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke, 40 Jahre. Und deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach: Alle Zeit gehen sie irre in ihrem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, was Gott mit ihnen vorgehabt hat. Sie haben nicht erkannt, was für Versorgung da drin lag. Sie haben nicht erkannt, was für Siege da eigentlich drin lagen. Das haben sie nicht erkannt. Vielleicht lese ich einfach weiter, wenn das da nicht mehr draufsteht. Bei mir steht's. So schwor ich in meinem Zorn, im Kapitel 3, Vers 11, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt sagt der Paulus, vermutlich war es der Paulus, wissen wir nicht genau, weil nie ein Gruß oder nie ein Abschiedsbrief oder Abschiedswort von Paulus stand und sein Name nie erwähnt wird. Dann sagt: Seht zu, Brüder, Norbert, Roland, Martina, Hanna, seht zu, dass ihr nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens zu dem Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werden durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden und so weiter und so weiter. Da möchte ich gar nicht drauf. Aber er sagt, in Bezug auf das, was da geschehen ist in der Wüste, pass auf, dass dir das nicht auch passiert. Dass da nicht auch Unglaube entsteht. Und da heißt es immer wieder: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann lesen wir im Vers 18. Und es ist wieder bezogen dann auf die Wüste und auf das Volk Israel. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wie nicht denen, die ungehorsam gewesen sind. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingegangen sind. Das heißt, zum einen, sie waren ungehorsam und zum zweiten, sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben das, was Gott als einen Weg vor sie gelegt hat, was er ihnen immer erklärt hat, was er durch Zeichen und Wunder ihnen gezeigt hat, haben sie immer ihren eigenen Willen drüber gestellt. Sie haben immer ihre eigenen Bedürfnisse, das, was sie sich vorgestellt haben, das haben sie über den Plan Gottes gestellt. Und dann geht's weiter. Im Vers 4, Kapitel 4, Vers 2. Denn auch uns, dir und mir, ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es sich nicht mit Glauben verband. Da heißt, das sind gute Worte an sie ergangen. Vertrau mir, mach das, mach dies, mach jenes. Aber irgendwo war da kein Vertrauen zu Gott da. Es war kein Glaube da. Und deswegen hat es nichts genützt. Deswegen blieb die Rebellion in ihnen. Deswegen blieb das Auflehnen in ihnen. Deswegen haben sie sich gegen Gott gestellt. Weil sie es nicht mit Glauben, mit Vertrauen verbunden haben, dieses Wort, das da an sie erging. Und dann geht es weiter. Im Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wir gesagt hatten. Jetzt kommt es zu uns. Wir gehen in die Ruhe ein. Warum? Weil wir geglaubt haben, heißt es hier. Und dann kommen total interessante Verse. Und so schwor ich in meinem Zorn, sie, also die Israeliten, sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke vor Grundlegung der Welt angeschaffen waren. Was hat das jetzt zu sagen? Obwohl die Werke vor Grundlegung der Welt geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag an so gesprochen. Und Gott ruhte von all seinen Werken am siebten Tag. Er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und wenn wir da rausschauen, dann sehen wir, es regnet, es schneit, es wiederholt sich alles. Und die Erde, die dreht sich immer im gleichen Rhythmus und so weiter und so weiter. Es wächst was. Gut, der Mensch hat es ein Stück weit kaputt gemacht, meine Güte, ist so, aber am Ende kommt Jesus sowieso, es gibt neuen Himmel und neue Erde. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht verantwortlich mit dem umgehen, was wir da haben, okay, aber Jesus kommt wieder. Und das müssen wir auch wissen. Und er holt uns heim und irgendwann gründet er hier ein tausendjähriges Reich. Aber Gott der Vater sagt, ich habe gesprochen. Und er hat gesprochen und es war Licht. Er hat gesprochen und es war dies und es war jenes. Sein Wort, das er gesprochen hat, war Kraft. Merkt ihr was? Er hat gesagt, hey, ich spreche und dann steht's da. Er gebietet und es steht da. Es ist da. Okay, und jetzt, passt auf, jetzt sagt Gott, ich ruhte von allen meinen Werken. Von allen meinen Werken. Was heißt das? Gott hat am Anfang, ganz am Anfang, alles fertig gemacht. Weil Gott ist gestern, heute und morgen, immer jetzt. Er hat alles fertig gemacht. Bei Gott gibt es keine Zeit. Gott ist gestern, heute und jetzt immer da. Immer. Er ist morgen. Da gibt es keine Zeit. Er hat alle Werke. Das, was dir jemals begegnet, dein Sieg, den du über deinen Feind, über dein Fleisch, über sonstige Dinge in deinem Leben jemals erringen wirst, in deinen Werken vollendet. Alles hat er am Anfang gesprochen und alles ist vorbereitet. Alles. Das heißt, Gott sprach am Anfang und natürlich ist er auch heute und ist morgen und ist gestern. Und er hat alles gesehen und deswegen gibt es nichts, was Gott nicht geschaffen hat. All dein Überwinden, das du jeden Tag brauchst, all dein Kampf, den du kämpfst, Gott hat die Lösung schon lange gesprochen. Das Werk, das du da drin gehst, das Werk, das du da drin wandelst, das hat Gott schon vorbereitet. Da ist alles schon da. Erinnert euch das jetzt gerade was, an was ich gerade gesagt habe? Gibt es in Epheser? Epheser? Gehen wir da kurz hin. Epheser 2, Vers 10. Schaffen wir das? Nicht? Nein. Okay, mach nichts. Ich kann es euch vorlesen. Könnt ihr mir nur folgen? Wenn nicht, ruft dazwischen und sagt, erklär mir das. Aber es wird bestimmt nur erklärt. Epheser 2. Und da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun nicht mehr lebe ich. Oh, das ist Galater. Nö. Epheser. Bin ich froh. Hast schon richtig. Okay. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Wann hat er das gemacht? Kurz bevor er sich hingesetzt hat und gesagt hat, es ist fertig. Und was hat er dann gesagt? Und er sah, oder kurz vorher hat er gesagt, er sah, es war sehr gut. Okay? Alles, was dir begegnet. Gott hat eine Vorkehrung dafür getroffen. Und jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir wieder zum Hebräer. Vers 7. Boah, so eine trockene Luft. Oder so viel Aufregung, weißt du? Eins von beiden. Ja, aber wie? Okay, Hebräer 4, Vers 7. Und da heißt, also sie sind wegen des Ungehorsams nicht hineingegangen. Und jetzt hat er einen Tag bestimmt, ein heute. Und sagt durch David, nach so langer Zeit, wie er vorher schon gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann im Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott. Ihr könnt das Kapitel daheim mal durchlesen. Ich nehme jetzt bloß die Bibelstelle. Da heißt's, Gott ruht. Weil, warum? Fertig. Alles gemacht. Alles vorbereitet. Er hat gesprochen. Er hat sein Wort gesprochen. Dieses Wort in sich sowieso hat Kraft. Und das ist im Wirken, am Wirken. Und immer, wenn es braucht wird, ist da. Und bringt das in Existenz. Das, was wir brauchen. Für unser Leben, für unser tägliches Leben. Gibt es auch Stelle im Petrus. Uns ist alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Durch die Kraft, weißt, die Gott uns gibt. Durch was? Durch sein Wort. Es ist so wichtig, das zu wissen. Und jetzt heißt es hier, und dann ruhen wir von unseren eigenen Werken. Wow, alles ist getan. Super. Wir müssen nichts mehr tun. Wir verfallen in eine christliche, das heißt nicht aktiv, Passivität. Okay? Wir tun jetzt, ab jetzt nichts mehr. Er hat alles schon gemacht. Aber gehen wir mal kurz zurück. Wie sind sie denn gefallen? Wie sind sie gefallen? Warum hat Gott sie nicht in die Ruhe reingeführt? Er hat sie nicht reinführen können, weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie ihm nicht gehorsam waren. Durch Ungehorsam sind sie nicht in die Ruhe reinkommen. So, und jetzt pass auf, da er alles geschaffen hat, da verlieren wir was, wenn wir darauf eingehen. Wenn wir in Gottes Ruhe reingehen, dann verlieren wir unsere eigene Anstrengung. Nicht unseren Gehorsam und auch nicht unseren Glauben. Der liegt immer nur bei uns. Das liegt immer nur bei uns. Aber wir verlieren unsere eigene Anstrengung. Genauso wie die Israeliten das verloren hätten, indem sie das genommen hätten, was Gott ihnen in der Wüste bereitgelegt hat. Sie hätten nur Ja sagen brauchen. Weißt? In der Welt heißt es immer, ich bin kein Ja-Sager sein. Bei Gott dürfen wir Ja-Sager sein. Wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen ihm glauben. Wir dürfen das annehmen, was Gott für uns bereitgelegt hat. Wir dürfen ruhen von unseren eigenen Werken, von unserer Selbstverwirklichung, von dem, was uns immer ständig treibt, wo wir müssen und tun und machen. Nee, wir dürfen das annehmen, weil Gott hat für alles gesorgt. Dir wird schon an nichts fehlen, auch charakterlich an nichts fehlen, wenn du darauf eingehst, was Gott für dich hat. Manchmal meinen wir müssen unser Leben selber in die Hand nehmen. Wir müssen uns da durchboxen und da was machen. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben, ganz individuell. Er sagt nicht, Riesenmasse, ein Plan. Nee, er sagt, ganz individuell, für dich habe ich einen Plan. Und jetzt gehen wir zu Galater. Galater 2, Vers 20. Ah, nee, gehen wir vorne woanders hin. Johannes 6, 28. Johannes 6, Evangelium. Nämlich seine Jünger, die sind auch mal immer Punkt gewesen, dass sie gesagt hat, ja, jetzt komm, jetzt erklär uns doch mal, was für Werke sollen wir denn tun? Und dann hätte Jesus sagen können, ging her, na, jetzt machst du das und dann machst du das und dann machst du das und das und das, das sind die Werke Gottes und das macht er jetzt. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Im Vers 28, Johannes 6, Vers 28, da haben die Jünger dann gesagt, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Wie du immer sagst schon so. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da gibt's ein Werk. Und das ist, dass wir glauben an den, den er gesandt hat. Wen hat Gott, der Vater, gesandt? Jesus hat er gesandt. Wenn du dieses Kapitel weiterliest, dann findest du raus, dass Jesus von sich selber redet, das Brot des Lebens. Er redet von sich und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Was braucht man? Wofür, was brauchst du Brot? Zum Leben. Genau. Also er ist jetzt für uns das Brot des Lebens. Jetzt gehen wir weiter. In Offenbarung 19, im Vers 13, wird Jesus das Wort Gottes genannt. Okay? Und ich möchte jetzt, ich habe das schon mal hier gemacht. Ich möchte euch was zeigen. Am Anfang war das Wort, heißt es ja. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Okay? Und da ist von Logos die Rede. Okay? Und dann später heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als Herrlichkeit vom Vater. Jesus, in allem, was er gemacht hat, hat er den Vater verkörpert. Wenn du praktisch, er sagt an der Stelle sogar auch, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Er war das Ausdruck, der Ausdruck seines Wesens und all dem, was Gott ausmacht. Okay? Und er bezieht sich da auch, als er sagt, ich bin das Brot, bezieht er sich auch auf alttestamentliche Bibelstellen. Ich möchte mit euch auch aufschlagen. Und das streift vielleicht ein bisschen das, was ich das letzte Mal hier gesagt habe über die Erziehung Gottes, wie Gott uns erzieht. 5. Mose 8. Könnt ihr mir folgen? Schwer? Wir können ja Fragestunde machen. Ne? Und er speiste dich mit Mahn, das war das Brot, das vom Himmel kam, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Der Mensch lebt von dem, was von Gott kommt. Seine Worte, von dem lebt der Mensch. Wir leben von dem, was aus dem Mund Gottes hervorkommt. Und dann geht's weiter. Keine Kleidung an dir ist verschlissen und kein Fuß ist geschwollen die 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das kurz zum letzten Mal. Da ist ein ganz liebender Vater, der wirklich alles vorbereitet hat. Der wirklich am Anfang geruht hat von seinen Werken, weil alles geschaffen war für dich, für mich und für alle. Was du machen musst einfach, du nimmst das an, was dein Vater für dich hat. In den eigenen Werken ruhen heißt nicht, jetzt mache ich nichts mehr, sondern im Glauben und im Gehorsam nehmen wir das an. Jesus hat Wohnung in uns gemacht. Und vorher den Bibelvers, den ich vorher angeschnitten habe, in Galater 5, Vers 20, da heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in seinem Glauben lebe, das lebe ich hier. Also ich lebe in seinem Glauben. Weißt? Nicht einmal der Glaube müssen wir uns anstrengen. Okay? Wir müssen ihm nur vertrauen. Kann man das lesen mal kurz? Geht das? Nein, komm, ich schlag's auf. Ja, Epheser 2, Galater 2, Vers 20. Hm? Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, in meinem Körper, in dem, was ich tue und so weiter, lebe ich im Glauben durch den an den Sohn Gottes. Oder eigentlich steht im Urtext, im Glauben des Sohnes Gottes. Ich habe es nachgelesen. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jetzt kam Jesus in uns, aber wohlgemerkt, jetzt passt auf. Wir sagen oft, ja, wir vertrauen Jesus. Und Jesus stellen wir uns dann so vor, ja, irgendwo und er lebt in mir und der Heilige Geist lebt in mir. Aber wisst ihr was? Jesus und das Wort sind untrennbar, weil Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus. Weißt? Dieses Teil hier, dieses da, okay, ist Jesus. Wir müssen das verstehen. Wir müssen aber auch verstehen, dass wir nicht blindlings anfangen, jetzt gehorsam zu sein im Wort gegenüber. Wir müssen auch verstehen, dass Jesus in uns, früher haben wir einen eigenen Motivator gehabt. Wir selber haben uns motiviert. Das waren unsere Werke. Jetzt haben wir einen anderen Motivator. Wir haben Gott in uns. Wir haben Jesus in uns. Wir haben das Wort Gottes in uns, durch das wir leben. Jesus ist derjenige, der in uns motiviert. Klar müssen wir dann nachher sagen, okay, ich tue das, weil ich dir einfach vertraue. Weil ich weiß, dass du den besten Plan für mich hast in meinem Leben. Da spürt ein Stück weit der Gehorsam mit. Weil wir können das schon verstehen, dass die Israeliten, wenn wir in unser Leben reinschauen, dann irgendwann gesagt haben, nein, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will nochmal. Obwohl Gott so einen perfekten Plan für sie gehabt hat. Wenn wir da jetzt drauf schauen, denken wir, warum sind die so blöd? Aber wir sind genauso. Kein bisschen anders. Wir sind genauso. Gott hat einen perfekten Plan. Du kannst lang suchen nach Bestätigung, nach Ehre, nach sonst irgendwas. Aber ich sag dir was. Dein Selbstbewusstsein, das du dir erarbeitest, das muss sich verändern in Gottes Bewusstsein. Es ist das Wort, das eine Trennung macht. Es ist ein Wort, das Kraft. In Hebräer, wenn wir weiterlesen, Hebräer 4, Vers 12, da heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam als jedes zweitschneidige Schwert. Es ist wirksam und kräftig. Das Wort Gottes ist wirksam, denn das Wort Gottes ist lebendig, lebendig. Ein Wort ist lebendig. Warum ist lebendig? Es ist Jesus. Es ist Jesus wirksam als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl des Gelenkes als auch des Marges und ist ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Durch das Wort, der 1. Petrus 1, Vers 23 sagt, dass wir durch das Wort, durch dasselbe Wort von neuem geboren worden sind. Er sagt nicht primär, okay, durch den Heiligen Geist, der hat es mal so gemacht. Nee, was geschah denn am Anfang? Du hast gehört, ha, Jesus kann mich retten. Und irgendwann hast du was gemacht? Weißt, ich habe so oft das gehört, dass Jesus mich retten kann. Und mir haben sie so viele Bibelstellen in meinem Leben früher gesagt. Und ich habe immer, naja, ist ja, ne? Betrifft mich gar nicht. Und genauso geht es uns mit dem Wort Gottes auch. Wir müssen es hören. Wir müssen es verstehen, dass es Jesus ist. Wir müssen verstehen. Und dann irgendwann mal, da passiert was in uns. Dieser Logos wird zum Rhema. Dieser Logos wird innen drin lebendig. Und dann setzen wir Glaube rein. Und dann natürlich, wenn wir Glaube rein, wir wissen, dass das stimmt, dann machen wir was, dann sind wir gehorsam. Ist doch logisch. Ja? Wer sagt das überhaupt, dass das Wort Gottes von Gott ist? Gilt das alles? Gibt es, steht es in der Schrift? Guck mal nachher an. Aber was der Petrus aussagt, er sagt, seid begierig nach diesem Wort Gottes. Seid begierig nach Jesus. Sei begierig nach dem geschriebenen Wort Gottes. Sei begierig nach dem, weil das Wort bringt dir am Endeffekt Leben. Sei begierig nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Steht in 1. Petrus 2,1. Der Jakobus sagt in 1,21, sorry, Jakobus sagt in 1,21, dass wir mit Sanftmut das Wort aufnehmen sollen, welches fähig ist, unsere Seelen zu erretten. Das Wort ist fähig, unsere Seelen zu erretten. Das Wort wirkt in uns. Jesus wirkt in uns. Jetzt gehen wir dorthin. Jetzt gehen wir zu 2. Timotheus 3. 2. Timotheus. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, also die haben ein Vermögen, die haben eine Kraft, die machen was. Weil du von Kind auf die heilige, das schreibt er im Timotheus, weil du von Kind auf, und wohlgemerkt, da redet er eigentlich vom Alten Testament. Da redet er von den Schriften von früher. Und das sagt er im Neuen Testament. Er sagt, weil du das weißt, weil die Schriften sind Vermögen, die dich weise machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, der Glaube, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift. Weißt du was? Jesus ist das Wort und wir können die zwei nicht voneinander trennen. Das geht nicht. Am Anfang, als wir zu ihm gekommen sind, haben wir geglaubt und haben gesagt, ja, ich glaube das. Der ist für mich gestorben. Der hat es für mich getan. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben das geglaubt und wir haben das auch ausgesprochen, oder? In Römer steht, wir glauben mit dem Herzen, mit unserem innersten Wesen, mit unserem Ich. Wir glauben mit unserem Herzen und bekennen mit unserem Mund zur Gerechtigkeit. Wir glauben für die Errettung und wir bekennen mit unserem Mund. Wisst ihr, und so funktioniert es immer. Ich will halt Werbung machen fürs Wort Gottes. Weil das Wort Gottes das Wichtigste ist, was wir haben. Aber es nützt nichts, wenn wir das Wort Gottes lesen. Einfach so. Das ist kein Fehler. Aber wir müssen wissen, das ist Jesus. Und das, da will uns Gott seine Gedanken und seine Weisheit kundtun durch das Wort Gottes. Alles hat es schon vorbereitet. Jeden Sieg, den du brauchst. Alles Überwinden, das du in deinem Leben brauchst. Alles, das die ähnliche macht, dem Bilde Jesu. Alles. Alles ist vorbereitet. Aber du darfst das Wort Gottes in dir wirken lassen. Und du darfst erfahren, dass das Wort Gottes Kraft hat. Und du darfst erfahren, dass dieses Wort Jesus ist. Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus. Du darfst es erfahren in deinem Leben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du Jesus? Hast du Jesus schon dein Leben gegeben? Hast du erfahren oder gehört, dass dein Gott ist, der dir vergeben will? Hast du vielleicht auch schon gehört, dass jeder Mensch Sünder ist und nicht die Herrlichkeit Gottes erlangt? Hast du vielleicht auch schon gehört, dass es da Rettung gibt, nämlich das Blut Jesu? Und hast du schon gehört, dass Jesus dich retten will, gerade dich? Deswegen frage ich dich heute Morgen. Wenn du jetzt da bist und du sagst, nee, ganz so habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe Jesus nicht wirklich mein Leben gegeben. Ich habe mir auch nicht wirklich darauf eingelassen, auf den Plan, den Gott mit mir hat. Dann würde ich dich bitten, vor alle, ohne Augen zu schließen. Weil Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich vor dem Vater. Möchte ich dich bitten, dann heb doch einfach die Hand. Dann mach das. Die Gelegenheit, Jesus dein Leben zu geben. Vielleicht bist du auch da. Es gibt immer nur Gelegenheit. Du kannst nachher zu mir kommen. Vielleicht bist du auch da und du sagst, eigentlich war ich mir immer sehr viel wichtiger als das Wort Gottes. Und ich möchte mich neu aufmachen und möchte den Weg Gottes gehen. Ich möchte anerkennen, dass es nicht ich bin, der da groß wirkt, sondern ich möchte ganz neu das annehmen, das, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich möchte einfach eine Entscheidung treffen. Da möchte ich dir jetzt auch bitten, heb mal deine Hand. Oder ist alles perfekt bei dir? Gehst du jeden Tag mit Jesus? Glaubst du das alles? Wenn nicht, dann heb deine Hand, komm. Komm, eins, machen wir weiter. Zwei, weiter, komm. Drei, weiter. Vier, komm. Komm, manchmal ist die Kraft Gottes da, um einfach eine Gelegenheit zu nutzen, um einen Neubeginn zu machen. Weißt du? Jetzt die, wo die Hand gestreckt sind, sei doch mal mutig und kommt hierher. Komm. Komm. Und die, wo sich bis jetzt nicht traut haben, aber doch in ihrem Herz gespürt haben, hey, ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss was machen. Weißt du, das hat nichts damit mit der Kirche zu tun. Du brauchst nie wieder herkommen. Es hat was mit dir und Gott zu tun. Jetzt sei mutig und dann kommen die, die nicht mutig waren, die kommen vielleicht dann auch vor. Hey, komm. Ich gehöre nämlich da auch dazu, weißt du? Kein Problem. Weißt du, komm, komm. Sind wir mutig? Wer ist mutig? Das sind bestimmt nur welche, die mutig sein sollten. Hm? Halleluja, Vater. Okay? Gut, weil du nicht mutig warst, bet am Platz. Stell dich Gott zur Verfügung am Platz. Vater, wir kommen vor deinen Thron. Wir erkennen, Vater, dass das Wort Gottes, so wie es bei den Emmaus-Jüngern, wenn wir es manchmal hören und lesen, nicht mehr so in unsere Herzen brennt, Vater. Und dann uns dazu motiviert, Vater, dir gehorsam zu sein. Vater, wir beten, dass es ist wie bei den Emmaus-Jüngern, Vater. Dass wir das hören, dich hören. Jesus, dass wir dich hören. Und dass es anfängt, in uns zu brennen. In unsere Herzen. Und das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Wir wünschen uns, dass das Wort in uns anfängt zu brennen. Auf dass wir dein Wille tun haben. Auf dass wir voller Freude gehorsam sind, Vater. Vater, wir danken dir jetzt einfach da dafür. Wir danken dir für dein Wirken und vor allem wir danken dir dafür, dass alles schon passiert ist, Vater. Und ich danke dir für den Mut von jedem Einzelnen, der jetzt da vorne steht, Vater. Ich danke dir, Vater, dass sich Leben verändern. Gesundheit muss wahr sein, gell? Guck, guck, sie sagt. Vater, ich danke dir für deine Gnade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, ich glaube, ich bin fertig.